Kontext. Sachbücher und Themen.
Du musst nur klar wollen, du musst nur ein Ziel benennen und ich bringe dich in 3 Wochen oder in 10 Punkten dorthin. Das halte ich für eine erstens leere Versprechung. Das wäre ja noch nicht so schlimm, aber das wirklich Bittere daran ist, dass es die allermeisten Leute, die es nicht schaffen, weil es nämlich nicht geht, in dem Gefühl zurücklässt, Versager zu sein. Und das finde ich eine eigenartige Kehrseite all dieser Ratgeberliteratur mit ihren 10 besten Tricks, jede beliebige Frau ins Bett zu kriegen.
Oder die eigene Karriere auf die Reihe zu kriegen. Kein Wunder auch, steckten die Menschen früher in festen Verhältnissen fest, so schwirrt die Babyboomer-Generation mitunter durchs Leben wie Astronauten auf einem Weltraumspaziergang. Zwar verbunden mit dem Mutterschiff Erde, aber im Unklaren darüber, wo oben und wo unten ist. Wir nehmen uns zu viel vor, versuchen uns an Aufgaben, die wir nicht schaffen können, meint Christian Ankowitsch. Der Journalist und Kunsthistoriker setzt lieber aufs Durchwursteln. Wie sie sich glücklich durchs Leben improvisieren und alle ihre großen Ziele erreichen. Na gut, vielleicht nicht alle, aber doch einige davon, vielleicht sogar die wichtigsten. So lautet der Untertitel zu seinem Buch Dr. Ankowitschs kleiner Seelenklempner. Ein Lob auf das Durchwursteln folgt in circa einer Viertelstunde im Rahmen eines Studiogesprächs mit dem Autor. Bei Kontext begrüßt sie Wolfgang Ritschl und das sind die weiteren Themen.
Wie Wirtschaft die Welt bewegt.
Die großen Theorien der großen Ökonomen setzen Kurt Rothschild und Hans Bürger auf den Prüfstand. Wer kann standhalten in der Krise?
Der Aufstieg der anderen.
Während des Kalten Krieges dominierten die USA klar die Welt. Seit 1989 hat sich einiges geändert. China, Indien und auch Europa wurden bestimmender in der Welt. Fareed Zakaria, Herausgeber von Newsweek International, zeichnet diesen Prozess nach. Jetzt gleich in unserem ersten Beitrag, da beschäftigen wir uns mit einem Aufsteigerland, mit China.
Überland.
Als erstes Land soll sich China von der Krise erholt haben und wieder wachsen. China ist also auf der Überholspur, nicht nur metaphorisch. China wird mobil, immer mehr Autos sind auf immer mehr neuen Straßen im Riesenreich unterwegs. Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Menschen hat, das erzählt Peter Hessler in dem soeben im Berlin Verlag erschienenen Buch Über Land. Der amerikanische Bestsellerautor und Journalist hat bereits 2 preisgekrönte Bücher über China geschrieben. Über Land ist das erste, das ins Deutsche übersetzt worden ist. Und Peter Hessler weiß, wovon er spricht. Er hat selbst den chinesischen Führerschein gemacht und ist losgefahren. Rebecca Hillauer hat mit dem Autor gesprochen.
At one point in this book I say that I had never been anywhere where people took such pleasure in driving so badly.
An einer Stelle in meinem Buch sage ich, ich habe nirgendwo anders Menschen gesehen, die mit so viel Vergnügen so schlecht fahren. Total chaotisch. Aber für sie bedeutet das eine Art Freiheit. Bis in die 1980er Jahre hatten die Chinesen nicht eben viele Freiheiten oder wirtschaftliche Möglichkeiten, um in ihrem Land herumzureisen. Das hat sich aber plötzlich geändert. Sie können reisen, sie können in neuen Städten leben und sie können Autos kaufen und den Führerschein machen.
They can travel and they can also get cars and they can drive.
Im Sommer 2001 legt Peter Hessler, langjähriger Peking-Korrespondent des US-Magazins The New Yorker, die chinesische Führerscheinprüfung ab, als einer von täglich mehr als 1000 Fahranfängern allein in der Hauptstadt. Danach lernt er einen Verkehr kennen, der allen Regeln spottet.
You could read the driver's exam and you get a very good sense.
Wenn man die Fragen der Führerscheinprüfung liest, bekommt man eine sehr gute Idee davon, wie die Leute denken, wenn sie fahren. Eine Frage war zum Beispiel, beim Überholen sollte ein Fahrer ein anderes Auto A links überholen, B rechts überholen oder C rechts oder links überholen, je nach Situation. Für die Chinesen sind im Prinzip alle 3 Antworten richtig, denn die Leute überholen, wo sie können.
Peter Hessler beschreibt die haarsträubenden Verhältnisse auf Chinas Straßen mit viel Sympathie und Sinn für Humor. Mit bestechender Sachkenntnis liefert er zudem die sozialen und gesellschaftspolitischen Hintergründe dazu. So versteht man beim Lesen schnell, warum es für die Nation von Fahrneulingen kein Problem ist, wenn Tag für Tag unzählige Auffahrunfälle passieren.
Chinese people are used to living in big groups. You go to a Chinese city, a city like Beijing, there's 13 million people.
Chinesen sind es gewöhnt, in großen Gruppen zu leben. In Peking etwa leben 13 Millionen Menschen. Beim Gehen rempeln die Leute sich gegenseitig dauernd an. Sie entschuldigen sich auch nicht dafür, denn das ist eben normal in einem vielbevölkerten Land. Auf dieselbe Weise fahren sie Auto. Ich bin oft von jemandem angefahren worden oder habe selber jemanden mit meinem Auto angefahren. Wenn das passiert, hält man einfach kurz an und gibt dem anderen umgerechnet $6. Und damit hat es sich.
Obwohl Peter Hessler mit seinem Mietwagen die Hauptstadt eigentlich nicht verlassen dürfte, macht er sich auf eine lange Tour durch den Norden des Landes. Zunächst folgt er dem Verlauf der Großen Mauer westwärts, meist auf holprigen Landstraßen. Da ist er weit und breit der einzige Ausländer. Der Meldepflicht in Hotels entgeht er, indem er zeltet. In dem traditionellen Landwirtschaftsgebiet sind viele Orte auf dem Weg, zu Geisterstädten zu werden.
With a new economy and with the factories in the southeast and other parts of the country,
mit all den neuen Fabriken in anderen Teilen des Landes verlassen immer mehr Leute die Bauernhöfe. Schätzungsweise 10 Millionen Menschen ziehen in China jedes Jahr vom Land in die Stadt. Alle Orte, durch die ich fuhr, hatten Einwohner verloren. In diesen Städten gibt es meistens kaum junge Leute. Die sind alle weg, um Arbeit zu finden. In vielen Dörfern habe ich nur alte Leute gesehen, die zu alt zum Arbeiten waren. Oder Kinder, denn die Migranten schicken ihre Kinder oft ins Dorf zurück, um sie von den Alten aufziehen zu lassen.
Because the migrants often send their children back to the village to be cared for by the older people.
So abgelegen, karg und dünn besiedelt die Provinzen im Nordwesten sind, die von der Regierung gebauten neuen Straßen eröffnen neue Perspektiven. Peter Hessler erlebt dies hautnah mit, als er sich in einem Dorf im Dunstkreis Pekings ein Wochenendhaus mietet. Allmählich beginnen auch andere Hauptstädter, mit ihren Autos das Umland zu erkunden. Die Touristen bringen so manche Probleme. Und sie bringen neue Möglichkeiten für die Bewohner des Dorfes.
First of all, people started to show up in their cars. And so the local villagers realized,
als die ersten Touristen mit ihren Autos auftauchten, haben die Einheimischen begriffen, wenn die Leute kommen, brauchen sie auch etwas zu essen. Vielleicht sollten wir kleine Restaurants eröffnen. Als ich anfangs in das Dorf kam, gab es dort kein einziges Geschäft, keinen Laden, kein Restaurant. Ungefähr einmal pro Woche kam ein Lastwagen, der Fleisch und Nudeln und solche Dinge verkaufte. Das hat sich augenblicklich geändert. Sobald die neue Straße und die neuen Autos da waren, fingen die Dorfbewohner an, Geschäfte zu machen und weniger Landwirtschaft.
Then people in the village started to do business, and so they started to do less farming.
Peter Hessler veranschaulicht diese Veränderungen am Beispiel der Familie Way. Der Vater, der früher Blutegel züchtete, ist inzwischen ein erfolgreicher Geschäftsmann.
Because now they had money, they bought a big television, they had cable TV with, you know, like 70.
Weil sie Geld hatten, kauften sie sich einen großen Fernseher. Sie hatten Kabelfernsehen mit 70 verschiedenen Kanälen. Dann begannen sie auch, Fertiggerichte zu kaufen. Früher hatten sie ihr selbst angebautes Gemüse gegessen und ein bisschen Fleisch. Jetzt aßen sie jede Menge Nudeln und Kartoffelchips und Kekse. Der Sohn wurde ziemlich dick. Je mehr Geld sie hatten, desto weniger gesund waren sie. Der Vater begann auch Zigaretten zu rauchen. Die konnte er sich jetzt leisten. Und das ist in China für Geschäftsleute sehr wichtig.
Because the father also began to smoke cigarettes. He could afford cigarettes. And cigarettes in China are important for people doing business.
Mit viel Gespür für Gesten und Zwischentöne erzählt Peter Hessler von seinen Begegnungen mit höchst unterschiedlichen Menschen. Trotz manch ausufernder Anekdote vermittelt er ein plastisch-realistisches Bild vom Leben im heutigen China. Neugierig darauf zu erfahren, wohin die Wanderarbeiter aus dem Norden gehen, fährt er schließlich in den Südosten des Landes, in eine der neuen Industriestädte. Am Beispiel einer Fabrik beschreibt er die Hoffnungen und Enttäuschungen und den gnadenlosen Konkurrenzkampf, die mit dem rasanten chinesischen Wirtschaftswunder einhergehen.
One of the problems in China is that there is such a surplus.
Ein Problem in China ist das Überangebot an Arbeitskraft. Sie ist deshalb sehr billig. Es gibt viel Missachtung der Arbeiter. Sie müssen sie nicht wertschätzen. Wenn ein Arbeiter sich beschwert und geht, tut es dem Chef nicht weh. Er kann leicht einen neuen finden. In den neuen chinesischen Fabrikstädten gibt es weder soziale Institutionen noch Organisationen. Es geht nur ums Geschäft, um Angebot und Nachfrage. Ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt an Menschlichkeit. Die meisten Menschen haben jetzt zwar einen besseren Lebensstandard, größere Wohnungen und mehr Besitz. Die Frage ist aber, sind sie deshalb glücklicher?
Which means that they, you know, they have better apartments, they have more possessions. But the other question, which is a more difficult question, is, you know, are they happier?
Trotz allen wirtschaftlichen Fortschritts ist Peter Hessler gespalten in seiner Einschätzung der derzeitigen Entwicklung und der Zukunft Chinas.
I think I'm optimistic about the general improvement of the country.
Ich bin optimistisch, was die Stabilität des Landes betrifft. Es ist effektiv und funktioniert sehr gut. Aber ich bin etwas pessimistisch im Hinblick darauf, wie die Menschen darauf psychisch reagieren. Ich habe das Gefühl, es gibt eine ganze Menge Traurigkeit in China.
Über Land. Peter Hessler über Begegnungen im neuen China. Dieses Buch ist übersetzt von Friedrich Griese im Berlin Verlag erschienen. Das Wendejahr 1989 rüttelte einen ganzen Berufszweig gehörig auf. Die Zunft der Politologen musste sich von ihrem jahrzehntelang bewährten Konzept des Kalten Krieges verabschieden, mit dem sie die Weltpolitik im Griff zu haben schien. Medienwirksam trat daraufhin der Autor Samuel P. Huntington auf den Plan und verkündete den Cassandra-Ruf vom »Kampf der Kulturen«. Sein Kollege Francis Fukuyama propagierte indessen das Ende der Geschichte. Die Erklärung der Weltpolitik, zwischen zwei Buchdeckel gepresst und mit knackigen Titeln versehen, hat also Tradition. Das jüngste Exemplar der Gattung Welterklärungsliteratur heißt »Der Aufstieg der Anderen« und entwirft das Bild vom postamerikanischen Zeitalter. Geschrieben hat es Fareed Zakaria, der Herausgeber von Newsweek International, gelesen hat es Christina Höfferer.
Der 1964 in Bombay geborene Fareed Zakaria ist Politologe und Tennisfan. Seine Analyse der Weltpolitik verknüpft er geschickt mit seinem Lieblingssport. Vor 30 Jahren stellten die Amerikaner bei den US Open, den Tennismeisterschaften im Flushing Meadows Park im New Yorker Stadtteil Queens, die satte Hälfte der 128 Spieler. Im Jahr 2007 schafften nur noch 20 Amerikaner die Qualifikation für den prestigeträchtigen Bewerb.
Im Jahr 2007 kamen die 16 Spieler, die es ins Achtelfinale schafften, aus 10 verschiedenen Ländern. Anders gesagt, die Vereinigten Staaten sind in den letzten 20 Jahren nicht schlechter geworden, nur spielt heute plötzlich jeder das Spiel.
Wem die Tennismetapher zu banal erscheint, dem liefert Fareed Zakaria sogleich ein Beispiel aus der Welt der sogenannten Hochfinanz. Auch in diesem Bereich verloren die USA ihre Vorherrschaft. 2005 wurde die New Yorker Börse durch die Tatsache in Unruhe versetzt, dass 24 der 25 größten Börsengänge des Jahres außerhalb der Vereinigten Staaten stattfanden. Ob Tennis oder Börse, deutlich ist ein Aufstieg der anderen wahrzunehmen. Das wirtschaftliche und kulturelle Augenmerk wandert immer mehr in Regionen außerhalb Nordamerikas. Russland, China und Indien sind neue Global Players, wie sie im Politologenjargon genannt werden.
Aufgaben, die einst den einzelnen Staaten oblagen, werden heute gemeinsam mit internationalen Institutionen wie der Welthandelsorganisation und der Europäischen Union wahrgenommen. Zu allen erdenklichen Themen sprießen heute Tag für Tag überall auf der Welt nichtstaatliche Organisationen aus dem Boden. Konzerne und Kapital ziehen auf der Suche nach dem lukrativsten Standort von Land zu Land und belohnen die eine Regierung, während sie die andere abstrafen. Terrorgruppen wie Al-Qaida, Drogenkartelle, Aufständische und Milizen aller Art nutzen die Ecken und Winkel des internationalen Systems für ihre Aktivitäten. Die Macht bewegt sich von den Nationalstaaten weg, nach oben, unten und zu den Seiten. Unter diesen Rahmenbedingungen büßt der traditionelle Gebrauch nationaler Macht im ökonomischen und militärischen Bereich an Effizienz ein.
Der Politikwissenschaftler Fareed Zakaria weiß, wovon er spricht. Er arbeitete für die renommierte Außenpolitikzeitschrift Foreign Affairs und ist seit dem Jahr 2000 Herausgeber der internationalen Ausgabe von Newsweek. Das politische Wochenmagazin erreicht immerhin 24 Millionen Leser weltweit. Für Newsweek und für die Washington Post schreibt Zakaria eine regelmäßige Kolumne und jeden Sonntag ist er Gastgeber einer einstündigen Fernsehsendung auf CNN. Das Esquire Magazine listete Fareed Zakaria als einen der 21 wichtigsten Menschen des 21. Jahrhunderts. Sein Buch über das postamerikanische Zeitalter wurde umgehend nach Veröffentlichung zu einem Bestseller. In seiner fachkundigen Darstellung lässt der Autor die Kirche im Dorf und findet erfrischend klare Worte für ideologische Scharfmacher, die die Weltpolitik martialisch missverstehen wollen.
Die Panikmacher registrieren die hirnrissigen Aussagen jedes fanatischen Imams, durchstöbern die Archive nach jedem Hinweis auf den Weltuntergang und zeichnen das Geschwätz von jedem Spinner auf, der in einer spätabendlichen Fernsehsendung den Märtyrertod verherrlicht, um diese Aufnahme anschließend zu verbreiten. Sie bekommen einen Wutanfall, wenn sich irgendwo ein somalischer Taxifahrer weigert, eine Kiste mit alkoholischen Getränken in seinen Wagen einzuladen, und sehen darin den Auftrag zur Einführung der Scharia im Westen. Aber diese Episoden spiegeln nicht die Grundrichtung wider, in der sich die islamische Welt bewegt. Auch diese Welt befindet sich in einem Prozess der Modernisierung. In der islamischen Welt sind die Reaktionäre zahlreicher und radikaler als in anderen Kulturen. Aber diese Leute bilden unter den weltweit über 1 Milliarde Muslimen nach wie vor eine winzige Minderheit.
Die große Stärke von Fareed Zakarias Buch ist, dass in der Fülle an Fakten nie Fadess aufkommt und dass der Autor klar Standpunkt bezieht, ohne zu den Holzhammermethoden der Oberlehrer zu greifen. Zakaria ist kein weltabgewandter intellektueller Fachsimpler, sondern ein gebildeter und interessierter Mensch, der sich nicht hinter dem Schutzschild seiner Disziplin versteckt. Er vermag, gesellschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen, und seine Ausritte, etwa in die Welt der Mode, machen den Aufstieg der anderen auch für politologische Laien lesenswert.
Schleier und Chador mögen völlig annehmbare Kleidungsstücke sein, aber sie decken sich mit einer Einstellung, die die moderne Welt auch in anderer Sicht ablehnt. In Indien war das Tragen traditioneller Kleidung lange Zeit ein Bekenntnis zum Patriotismus. Gandhi bestand darauf, um damit seinen Protest gegen britische Zölle und britische Textilien zum Ausdruck zu bringen. Mittlerweile ist der westliche Straßenanzug zur Standardkleidung indischer Geschäftsleute und auch vieler junger Regierungsbeamter geworden, was von einer neuen postkolonialen Phase in Indien zeugt. Westliche Stile, die für Modernität stehen, prägen die Arbeitskleidung von Männern.
Wer meint, Abhandlungen über internationale Politik eigneten sich nicht als erbauliche Bettlektüre, der sollte es unbedingt mit Fareed Zakarias Aufstieg der anderen probieren. Das Buch ist flüssig zu lesen, weil es aussagekräftige Zahlen und Fakten mit akademischem Wissen in Einklang bringt. Ein besonderes Lob verdient die gelungene Übersetzung von Thorsten Schmidt.
Erschienen ist Fareed Zakarias Buch »Der Aufstieg der anderen« im Siedler Verlag. Als Gast im Studio darf ich heute Herrn Christian Ankovic begrüßen.
Schönen guten Tag, guten Morgen.
Herr Ankovic, Sie sind promovierter Kunsthistoriker, geboren in Klosterneuburg, aufgewachsen in Graz und leben jetzt mit Ihrer Familie in Berlin. Falter, Standard und Die Zeit wären Ihre journalistischen Stationen. Dr. Ankovics kleines Konversationslexikon oder Dr. Ankovics kleines Universalhandbuch, zwei Titel von Ihnen. Im Vorjahr erschien Wir Jungs, ein Handbuch für Väter, Söhne und andere Abenteurer, und eben jetzt ein neues Werk aus Ihrer Feder, Dr. Ankovics kleiner Seelenklempner. Im Untertitel heißt es da, wie Sie sich glücklich durchs Leben improvisieren und alle Ihre großen Ziele erreichen. Na gut, vielleicht nicht alle, aber einige davon, vielleicht sogar die wichtigsten. Herr Ankovic, jetzt haben Sie doch schon einige Bücher veröffentlicht, einige Talkshow-Auftritte hinter sich gebracht. Wo sehen Sie sich denn beruflich in 5 Jahren?
In 5 Jahren? Ich glaube, immer noch am Schreibtisch mit den Büchern. Ich glaube, der Seelenklempner, der für österreichische Ohren ein bisschen fremd klingt, für mich heißt es privat immer das Durchwurstelbuch, was dann eher österreichisch klingt. Also das Durchwurstelbuch zeigt schon die Richtung. Also jetzt weg von den kleinen Wissensschnipselchen hin zu dem Versuch, ein paar sinnvolle Gedanken zu formulieren und dann auch ein paar Ratschläge zu geben.
In Ihrem kleinen Seelenklempnerbuch singen Sie also ein Lied auf das Durchwursteln. Ist das gedacht als Trost für all jene, die nicht die Konsequenz aufbringen, ihr Leben in Abschnitte zu unterteilen, diesen Abschnitten Ziele zuzuordnen und einen Zeitplan aufzustellen plus einen Strategieplan, wie man gedenkt, diese Ziele auch zu erreichen?
Es ist zweifellos ein Trost und gleichzeitig eine Annäherung an die Realität, denn so wie Sie es jetzt schildern, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer von meiner Generation oder von den Freunden und Bekannten, die ich überblicke, nach wirklich so einem Lebensplan vorgegangen wäre. Das ist definitiv die Ausnahme. die Karriereplanung, die im dritten Lebensjahr beginnt mit Eliteschulen und so weiter und so fort. Das sind alles auf dem Papier bestehende große Konzepte, mit denen wir Eltern oder wir Erwachsene ein bisschen gequält werden. Und die Realität ist was ganz was anderes. Und ich habe versucht, uns dieser Realität ein bisschen näher zu bringen, auch mich dieser Realität und gleichzeitig mich selber ein bisschen zu trösten, dass das alles so schrecklich kompliziert und durcheinander war. Denn ich halte den Spruch vom Sinowat Selig, dass alles so kompliziert ist, für eine sehr tiefe Lebensweisheit, für die er völlig zu Unrecht verlacht worden ist.
Angeblich ist der Spruch ja gar nicht von ihm gewesen, aber Sie zitieren da noch einen weiteren Spruch in Ihrem Buch, den Philosophen Oder Marquardt, der da sagte, wir Menschen sind stets mehr unsere Zufälle als unsere Wahl. Weil wir die Zufälle nicht einrechnen, planen wir deswegen also zu optimistisch?
Das ist ein sehr kurzer und, wie ich finde, ein sehr kluger Satz, denn wir leben ja in dem Wahn der Machbarkeit. Es ist zum Teil wirklich ein Wahn, weil wir viele der Zufälle, zum Beispiel die Oder Marquardt anspricht, nicht mal erahnen können, weil sonst wären sie keine Zufälle. Das heißt, wir gehen wohin, wir schlagen eine Richtung ein, beruflich, und jeder von uns dürfte das schon erlebt haben, und enden nach ein paar Jahren an einer Stelle oder mit einem Studium oder mit einem Beruf, haben wir gesagt, also Entschuldigung, aber wir haben das ganz anders geplant gehabt. Und wenn wir uns dann die Mühe machen, zurückzuschauen, merken wir, dass eine Aneinanderreihung von eigenartigen Umständen, Zufällen, Unwägbarkeiten uns dorthin gebracht haben, wo wir sind. Und dem gegenüber steht auf der anderen Seite diese große, wahnsinnig riesige Literatur der Ratgeber, also die Bibliothek der Ratgeberliteratur, die sagt, du musst nur klar wollen, du musst nur ein Ziel benennen und ich bringe dich in 3 Wochen oder in 10 Punkten dorthin. Das halte ich für eine erstens leere Versprechung. Das wäre ja noch nicht so schlimm, aber das wirklich Bittere daran ist, dass es die allermeisten Leute, die es nicht schaffen, weil es nämlich nicht geht, in dem Gefühl zurücklässt, Versager zu sein. Und das finde ich eine eigenartige Kehrseite all dieser Ratgeberliteratur mit ihren 10 besten Tricks, jede beliebige Frau ins Bett zu kriegen.
Weil wir uns an einer Aufgabe versuchen, die wir nicht schaffen können.
Definitiv ja. Es ist aber noch ambivalenter. Also es ist jetzt, ich will jetzt nicht dagegen setzen, so quasi laissez-faire, leg dich in die Couch und warte darauf, bis was passiert. Das wäre genauso absurd. Also ich glaube, dieses Durchwurschteln besteht darin, dass wir anfallsartig Pläne machen, ein kleines Stück wirklich sehr konzentriert vorankommen, dann merkt man wieder, puh, funktioniert überhaupt nicht, dann lassen wir es wieder dahin gleiten. Pläne sind ja, oder Ziele sind ja als Orientierungspunkt ganz in der Ferne wirklich sehr sinnvoll. Dagegen was zu sagen, wäre absurd. Sie sind nur nicht in Stein gehauen und die Wege dorthin sind extrem kompliziert. Und es gibt so einen wunderschönen Aufsatz vom Enzensberger, wo er über Unregierbarkeit schreibt und sagt, Politiker müssen das eine wollen, damit das andere passiert. Sie müssen aber irgendwas wollen, weil sonst passiert nämlich gar nichts mehr. Und so ähnlich sehe ich das in unseren Lebensplänen auch.
Schauen wir uns das Lob auf das Durchwursteln doch an ein paar konkreten Vorhaben an. Ein Kapitel Ihres Buches, Herr Ankovic, ist dem Glücklichsein gewidmet. Darin heißt es, dass wir einen gewissen Grad an Grundunglück brauchen, weil nur der uns dazu animiert, geniale Projekte zu entwickeln oder eine steile Karriere zu planen.
Ich will das nicht ideologisieren und übersteigen. Jede Form von Ideologisierung, da habe ich wirklich das Problem damit. Also glücklich sein ist prinzipiell natürlich kein unangenehmer Zustand, ganz nett. Nur diese Übersteigerung, nur ein Leben im permanenten Glück oder in einer großen Zufriedenheit ist das, was wir anstreben sollten, ist zwar als Lebensziel ganz gut, ist aber völlig absurd. Denn wenn wir nur 5 Minuten genauer hinschauen, was uns treibt und schiebt, dann ist es so quasi ein moderates, die Betonung liegt auf moderat, nicht riesengroßes Unglück, sondern moderates Unzufriedenheit. Wo jetzt bin, gefällt es mir gerade nicht, aha, bin ich also unglücklich oder ich habe langsam das Gefühl, ich werde zu dick, ich muss doch ein bisschen laufen gehen oder irgendwas tun. Das heißt, es sind immer Zustände des Unglücks, die uns voranschieben und weiterbringen. Das ist jetzt keine revolutionäre Erkenntnis, nur worauf ich das Augenmerk gern legen würde, ist darin, wir müssen unserem Unglück dankbar sein dafür, dass es uns schiebt. Und ich habe immer das Gefühl, das Unglück hat ganz schlechte Presse. Das Glück hat die größte Presse aller Zeiten und das funktioniert ganz wunderbar. Nur das Unglück wird quasi als ungeliebter Lebenszustand beiseite geschoben. Realistisch ist aber, dass wir 90% unserer Zeit unglücklich sind und 10%, wenn es hochkommt, glücklich. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns mit dem Zustand des Unglücks nicht nur anfreunden, sondern sagen, ja, es ist genau die Ausgangsbasis, damit es dann phasenweise gut werden kann.
Das Durchwursteln hat ja meistens auch eine schlechte Presse, weil man den Leuten ja unterstellt, sie würden sich nicht wirklich anstrengen, die sich da durchwursteln. Mhm.
Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch ja auch mit einem für viele Menschen sehr schwerwiegenden Problem, nämlich mit dem Ausmisten. Beim Wegwerfen von Dingen verspüren viele einen Trennungsschmerz und auch da plädieren sie für das moderate Durchwurschteln und präsentieren da ein an Ratschlägen der systemischen Familienaufstellung ein angelehntes Abschiedsritual.
Also das Durchwurschteln heißt auch, dass man zwischen zwei Polen sehr fröhlich hin und her gehen sollte, methodisch, nämlich zwischen absoluter Rationalität und keiner Angst haben für esoterischen kleinen Eckchen, denen man sich manchmal aussetzt, so halte ich zumindest. Es gibt Punkte, wo man klug, rational alles sein muss, wenn man Rechenaufgaben löst, wenn man Strategien entwickelt für irgendwelche Konzeptpapiere, da muss man ganz klar bei der Sache sein. Aber es gibt dann andere Situationen, da verhandeln wir mit uns selbst über unsere Gefühle. Und zum Beispiel beim Wegschmeißen und zum Beispiel Simplify Your Life, dieser Ratgeber, reagiert überhaupt nicht auf diese emotionalen Probleme, die ich zumindest, oder ich habe festgestellt, auch andere mit dem Wegschmeißen haben. Nämlich, dass es definitiv die Trennung von Dingen ist, die uns nahe und wichtig sind. Weil es gibt aus der Wirtschaftswissenschaft ein Phänomen, das mittlerweile ausreichend bewiesen ist. Das heißt, Dinge, die wir länger besitzen, steigen automatisch im Wert. Also je länger wir eine alte Hose haben, umso wertvoller wird sie, weil sie sich mit Erinnerungen voll saugt und so weiter und so fort. Das heißt, wir geben sie ungern wieder her. Und über diesen Schatten und über diesen großen Trennungsschmerz müssen wir drüber hüpfen. Und meine kleine Strategie, die mir sehr geholfen hat, war, dass ich mich hingehe und von den Dingen persönlich verabschiede. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber ich sage dann zum Beispiel, Wohnungen ist es leichter. Oft umgezogen, ich gehe dann in die leere Wohnung am Schluss. Stelle mich kurz hin und sage, auf Wiedersehen, liebe Wohnung, es war gut hier, aber ich gehe jetzt woanders hin. Und es hat nicht nur gewirkt, sondern ich fühle mich seit damals deutlich besser mit dem Abschied. Vielleicht wirkt es.
Ein unterschiedlicher Umgang mit Dingen bzw. mit dem Ausmisten kann eine Beziehung ganz schön belasten. Also haben Sie auch dem Führen von Beziehungen ein Kapitel in Ihrem Seelenklempner- oder Durchwurstelbuch gewidmet. Sie raten da, sich von großen Vorstellungen zu verabschieden. Entweder gibt es großartigen Sex oder eine vertrauensvolle Beziehung. Man solle sich auf eines von beiden konzentrieren, weil man Unversöhnliches nun mal nicht miteinander versöhnen kann.
Das ist eine von vier Optionen, eine sinnvolle Beziehung zu führen. Von außen herzugehen und sagen, Leute, ihr müsst eure Beziehungen so oder so führen, wäre vermessen und das habe ich nicht gewagt. Ich zeichne, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, vier Optionen auf, eine Beziehung im eigenen Sinn gut über die Runden zu bringen. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen in einer Beziehung, ich verzichte entweder auf das eine oder das andere. Ideal wäre natürlich, wenn man alles in einer Beziehung zusammenbringt. Was der wirkliche Punkt ist, worauf ich hinaus wollte und was hoffentlich klar geworden ist, es sind die Details und die Kleinigkeiten. Das Problem, und nur eine ganz kurze Fußnote zu der These, dass es die Kleinigkeiten sind. Dieser Hinweis ist zweifach zu lesen, beziehungsweise hat eine zweifache Wertigung. Einerseits ist er völlig trivial und andererseits ist er total uncool. Denn öffentlich zum Beispiel darüber zu reden, zu sagen, pass auf, ich habe jetzt mich einem kleinen Detail unserer Beziehung gewidmet und habe jetzt endlich geschafft, mit meiner Lebensgefährtin darüber zu reden, wie das ist mit dem meinem Ordnungswahn in der Wohnung, dass das alle nervös macht, ist eine zutiefst unheroische Veranstaltung und langweilig bis zum Gehtnichtmehr. Gleichzeitig ist es aber die Realität unserer Beziehungen. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen zum Beispiel darüber, worin sich Glück und Zufriedenheit in Beziehungen überhaupt im Leben manifestiert. Es ist eine Aneinanderreihung von trivial lächerlich erscheinenden Details, die aber in Summe einen viel größeren Glücks- und positiven Beziehungshaufen ergeben als einzelne Mega-Events. Also einmal im Jahr groß dick verreisen und einmal im Jahr alle 10 Jahre heiraten, ist zwar punktuell spannend, aber hat allalong keine Geschichte. Also es geht um die Details und um die Kleinigkeiten.
Und um Kleinigkeiten geht es meist auch in der Kindererziehung. Und da schreiben Sie, wäre mehr Vertrauen in die Kinder angebracht. Man solle sie weniger behüten und sie nicht in zu viele Chinesisch- und Akrobatikkurse schicken. Was ist da, Herr Ankowitsch, Ihrer Meinung nach passiert, dass Eltern nicht mehr ihren Gefühlen vertrauen, so wie das bei unseren Eltern oft der Fall war, und heute bei jeder noch so kleinen Abweichung von der Norm einen Ratgeber kaufen oder meinen, einen Spezialisten aufsuchen zu müssen?
Es geht ja noch weiter. Meine große Geschichte im Spiegel war darüber, die mich besonders beeindruckt hat, war, immer mehr Leute glauben heutzutage, dass ihre Kinder hochbegabt sind. Und wenn das Tests ergeben, dass sie nicht hochbegabt sind, akzeptieren sie das nicht, sondern klagen die Institute darauf, dass es doch hochbegabt ist. Das heißt, uns ist diese Selbstverständlichkeit abhanden gekommen. Erfahre ich auch am eigenen Leib für relativ plausibel, denn wir sind alles in der Regel eher ältere Eltern. Wir haben nicht mehr so viele Kinder wie früher, sondern 1 bis 2, maximal 3. Wir sind voll gefüllt mit Informationen. Es gibt keine allgemein verbindlichen Erziehungsregeln in dem Sinn mehr. Alles das und noch viel weitere Pünktchen bringen uns dazu, in diesem ganzen Erziehungsfeld herumzulavieren, vollkommen orientierungslos. Und wir suchen ununterbrochen nach Orientierung. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich unter Eltern offensichtlich die Meinung durchgesetzt hat, und ich entdecke das auch an mir, wenn ich das Kind nicht in allerfrühester Kindheit fördere bis zum geht nicht mehr und ihm mit 3 Jahren, es gibt ernstzunehmende Angebote, dem Kind im Uterus, also wo es noch gar nicht geschlüpft ist, von außen Kopfhörer auf den Bauch zu setzen und früh Englisch-Lessons zu verpassen. Die gibt es ernsthafte Angebote. Das heißt, wir sind auch gleichzeitig unter der Knute, versäum ja nichts, denn dieser Zug der Allgemeinbildung, dein Kind, das ist mal zur Elite gehört, der fährt ganz früh ab und wenn du da nicht drauf sitzt, bist du weg vom Fenster. All diese Geschichten hat uns dazu geführt, dass wir alle versuchen, einerseits alles richtig zu machen, was natürlich verständlich ist, und gleichzeitig völlig orientierungslos herumrennen, und daraus ergibt sich diese Unsicherheit und auch mein jetziger mäandrierender, ewig langer Satz.
Das letzte Kapitel Ihres Buches, Herr Ankovic, ist dem Umgang mit Krisen gewidmet. In diesem heißt es, dass es keinen Grund gibt, Krisen zu loben und herbeizuwünschen, wie das jene Ratgeber gerne tun, die uns einreden wollen, dass wir nur durch Probleme wachsen können. Zugleich geben Sie aber in diesem Kapitel folgenden Ratschlag: Manövrieren Sie sich nötigenfalls in eine moderate Krise und nützen Sie deren Möglichkeiten.
Das klingt jetzt so abstrakt, natürlich etwas eigenartig, aber wenn wir darauf schauen, wie wir täglich arbeiten, zumindest Journalisten oder Leute, die was Produktives machen müssen, dann kenne ich fast ausschließlich Leute, die zum Beispiel Deadlines so weit herankommen lassen, bis es nicht mehr besser geht. Also im letzten Augenblick das Buch lesen, das man dann rezensieren soll, oder in letzter Augenblick den Artikel. Das ist sehr vernünftig, und zwar aus dem einfachen Grund, weil diese kleine Krise des Nicht-Fertig-Werden-Könnens physiologisch nachweisbar, zum Beispiel die Gehirntätigkeit hochschraubt und unsere Kreativität erweitert. Das heißt, solche kleinen krisenhaften Situationen stellen wir her, und wenn man nur ein bisschen sich die Mühe macht zu schauen, wie unser Leben strukturiert ist und wo wir uns absichtlich in so Krisen hinein manövrieren, sollten wir auch konstruktiv damit umgehen und das nächste Mal ausnahmsweise im Sinne des Durchwurstelns rechtzeitig mit dem Artikel beginnen und weit vor der Zeit abgeben, um dann festzustellen, dass er doch nicht so gut geworden ist wie sonst immer.
Wie Sie sich glücklich durchs Leben improvisieren und dabei auch einige Ziele erreichen, das beschreibt Christian Ankovic in seinem Buch Dr. Ankovics kleiner Seelenklempner. Dieses Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Das ist kein Buch über die Krise. So lautet der erste Satz des Buches von Kurt Rothschild und Hans Bürger. Ersterer ist Wirtschaftsprofessor und feiert demnächst seinen 95. Geburtstag. Zweiterer ist Innenpolitikchef der ZIP 1. Hans Bürger war Rothschilds Student an der Universität Linz und bekam ein befriedigend auf die Diplomprüfung. Nun haben der Professor und sein ehemaliger Schüler die Wirtschaftstheorien seit Adam Smith, dem Vater der Nationalökonomie, unter die Lupe genommen. Und zwar in ihrem gemeinsam verfassten Buch »Wie Wirtschaft die Welt bewegt«. Mit den Autoren hat Rosa Lyon gesprochen.
Unterstützt von einem ausführlichen Glossar und einigen Grafiken bietet das Buch »Wie Wirtschaft die Welt bewegt« dem interessierten Laien einen guten Überblick über die letzten 250 Jahre Wirtschaftstheorieentwicklung. Von Adam Smith, dem Moralphilosophen, der von einer unsichtbaren Hand schrieb, die das richtige Marktergebnis hervorbrächte, über John Maynard Keynes, der Rezepte zur Krisenbekämpfung entwickelte, bis hin zu aktuellen Strömungen wie Behavioral Economics, die das mehr oder minder rationale menschliche Verhalten untersuchen. All diese Theorien legen die beiden Autoren auf den Prüfstand. Welche Theorie ist nun die beste?
Es gibt gute und schlechte Theorien, aber keine beste. Weil Sie können sagen, blonde Frauen sind hübsch und Braunhaare sind hübsch. Welche ist die hübschere?
Diesen Sexismus vergibt man einem bald 95-jährigen Ökonomen leichter als jedem anderen. Vor allem, weil man nie wissen kann, ob Kurt Rothschild nicht auf den Beauty Contest des britischen Ökonomen John Maynard Keynes anspielt. Mit dem Beauty Contest beschreibt Keynes die Unberechenbarkeit der Märkte, da man an der Börse nicht auf jenes Produkt setzt, das man selbst am besten findet, sondern auf jenes, von dem man glaubt, dass die anderen es kaufen werden. Wie bei einem Schönheitswettbewerb, wo der Geschmack der Jury ausschlaggebend ist, nicht die Schönheit der Kandidatinnen. John Maynard Keynes war es auch, der der klassischen bzw. der neoklassischen Wirtschaftstheorie in der Zeit der großen Depression die Vormachtstellung streitig machte. Seine Theorie der Krisenbewältigung durch Beschäftigungsprogramme hatte im Gegensatz zur klassischen Theorie, die davon ausging, dass Vollbeschäftigung vorherrscht und die Märkte stabil sind, die zeitgemäßeren Antworten parat. Hans Bürger und Kurt Rothschild sind sich einig, die seit etwa 30 Jahren wieder vorherrschende Lehre ist dennoch die Neoklassik. Dieser wird zwar die Schuld an der aktuellen Wirtschaftskrise gegeben, an ihrer Dominanz wird sich wohl dennoch nichts ändern, meint Kurt Rothschild.
Nun, sicherlich diese sehr starke Vorherrschaft der Neoklassik ist abgeschwächt worden durch die Ereignisse. Schumpeter hat das einmal sehr stark gezeigt in dem alten Methodenstreit, der damals zwischen deutscher und österreichischer Schule war, warum Leute an einer Theorie hängen bleiben. Nicht nur, weil er sie für besser dachte, sondern weil er einfach in der Richtung denkt. Ja? Man sieht diese Dinge durch diese Theorie und da kann man nicht so leicht davon wegkommen. Ja.
Der aktuelle Schulenstreit in Deutschland ist symptomatisch. Der mathematiklastige Zweig der Volkswirtschaftslehre kämpft mit jenem, der nicht an den Homo economicus, an den rational handelnden und denkenden Menschen glaubt. Man könnte sagen, die Wirtschaftswissenschaftler, die sich als Naturwissenschaftler sehen, gerne exakte Modelle bauen, streiten mit jenen, die sich als Sozialwissenschaftler begreifen und sich daher weniger mit der Exaktheit als mit der Irrationalität und den Machtansprüchen der Menschen beschäftigen. Keynes gehörte zu den Sozialwissenschaftlern, um bei der Metapher zu bleiben. Kurt Rothschild und Hans Bürger sehen sich als Post-Keynesianer, wie auch die US-amerikanischen Ökonomen Joseph Stiglitz, Robert Shiller oder Paul Krugman. Der durch die Krise ausgelöste Kurswechsel einiger neoklassischer oder gar neoliberaler Ökonomen, etwa in Sachen Staatsintervention, wundert Hans Bürger doch einigermaßen.
Also wenn ich mir anschaue, Hans-Werner Sinn, den ich selbst einmal gehört habe bei einem Vortrag bei der ÖVP-Klausur in St. Wolfgang vor einigen Jahren, wie der dort gesprochen hat, also der Chef des IFO-Institutes in Deutschland. Und wenn ich mir anschaue, dass er jetzt ein Buch über Casino-Kapitalismus geschrieben hat, wo er darüber schimpft, also da hat sich offensichtlich ein ganz prominenter Ökonom gewandelt. Und so geht es mir nicht nur bei dem, sondern bei vielen anderen, die plötzlich für keynesianische Rezepte sind. Die Frage ist ja nur, wie lange das dauert. Ich glaube, wenn die Krise wieder halbwegs überstanden ist, werden neoliberale Ökonomen und neoliberale Politiker sehr rasch wieder dorthin zurückfinden, wo sie hergekommen sind.
Aber so bald wird die Krise nicht vorbei sein, sind Kurt Rothschild und Hans Bürger überzeugt. Und das, obwohl die Medien dieser Tage voller positiver Nachrichten sind. Die Wirtschaft erhole sich wieder, heißt es, auch wenn es noch Probleme am Arbeitsmarkt gäbe, sei, so steht es in der Zeitung, die Rezession vorbei.
Was heißt vorbei? Wir sind mittendrin, weil wir haben wachsende Arbeitslosigkeit, wir haben verschlechterte Arbeitsbedingungen, wir haben viele Konkurse. Was wollen Sie mehr?
An diesem Satz, dass die Verluste der Finanzwirtschaft verstaatlicht worden sind und die Gewinne vorher privat geblieben sind, da ist schon ein bisschen was dran. Und was die Krise selbst betrifft, glaube ich keineswegs, dass sie vorbei ist, weil ich glaube, dass all jene, die in Kurzarbeit sind oder jetzt in Teilzeit sind oder überhaupt arbeitslos geworden sind, ihren Konsum ja noch gar nicht eingeschränkt haben. Wenn die 2010 damit beginnen, weniger zu konsumieren, dann werden die Unternehmen, die die Güter herstellen, die die Leute kaufen hätten sollen, in Probleme kommen, Mitarbeiter wieder entlassen und dann wird die Kaufkraft weiter nach unten gehen. Also ich glaube, wir stehen nicht nur mitten in der Krise, sondern am Beginn der realen Krise.
Wie Wirtschaft die Welt bewegt, die großen ökonomischen Modelle auf dem Prüfstand. Dieses Buch von Hans Bürger und Kurt Rothschild ist im Braumüller Verlag in der neuen Sachbuchreihe Lesethek erschienen. Auf zwei Veranstaltungen rund um Kurt Rothschilds 95. Geburtstag am 21. Oktober möchte ich Sie noch hinweisen. Direkt am 21. Oktober wird sein Leben und Werk um 10.30 Uhr in der Nationalbank gewürdigt. Ebenfalls in der Nationalbank findet dann am 5. und am 6. November ein internationales Symposium Kurt Rothschild zu Ehren statt. Der Titel der Veranstaltung ist Aftermath of the Crisis. Folgende Bücher haben wir Ihnen in Kontext heute sonst noch vorgestellt. Überland, Begegnungen im neuen China von Peter Hessler, Berlin Verlag. Der Aufstieg der anderen von Fareed Zakaria, Siedler Verlag, sowie Dr. Ankovitschs kleiner Seelenklempner, Rowohlt, Berlin Verlag. Die Literaturliste zur Sendung finden Sie wie gewohnt unter oe1.orf.at. Am Mikrofon war Wolfgang Ritschl. Kontext hören Sie wieder am nächsten Freitag um 9.05 Uhr.